Ich finde es sehr schön, dass wir heute diesen Tag und auch das auch gestern Abend schon so diese Thematik stellen können. Hauptsache Gebet in das Gebet selbst. Das ist sehr gut, wenn man als Gemeinde, denke ich, auch immer wieder einen Fokus drauf hat, dass man diesen Tag hat. Das ist schon eher seltsam und selten. Und wir haben, denke ich, so unsere Probleme damit. Als ich gerade in der Stille saß, dachte ich und betete ich, Herr, ich stehe hier und alle denken, ich kann das so gut. Ich bin nie gut im Beten gewesen und ich bin begeistert, was es eigentlich für mich bedeutet. Es kommt eher nicht auf meine Stärke an, sondern dass ich merke, wenn ich diese Zeiten habe, tut Gott in mir und an uns etwas Großes. Weil es eben nicht um etwas ist, was wir tun, sondern um diese Begegnung mit Jesus. Eben, eigentlich will ich über Jesus sprechen, immer. Und eigentlich ist das der Mittelpunkt. Auch wenn wir über Jesus sprechen und wie wir ihn kennenlernen können und wie wir mit ihm leben, dann reden wir über das Beten. Und deswegen Hauptsache beten. Denn die Bibel spricht auch sehr, sehr oft darüber. 400 Mal, wenn man was so zählen würde. Und es ist eines der wichtigsten Anliegen, weil das die Beziehung mit Jesus prägt. Neben dem Wort Gottes und neben der Gemeinschaft, die wir haben, ist das Gebet so entscheidend. Aber man spürt eben meistens, und die meisten erleben das so, als erstes ein Gefühl der Unzulänglichkeit. Man sagt, man kriegt ein schlechtes Gewissen. Wenn man fragen würde, wie geht es dir mit dem Gebet, dann sagen 98%, oh, ich habe spät zu wenig. Und so ist das eigentlich immer so ein Thema, was so ja auch schwierig zu vermitteln ist. Mein größtes Anliegen für heute ist, dass ihr mit Freude nach Hause geht, nicht mit einem schlechten Gewissen. Dass ihr nicht nach Hause geht, ach ja, war ja richtig und wichtig, aber nee, ich fühle mich immer so schlecht damit. Nein, im Gegenteil, wir wollen eine Freude entwickeln, weil wenn wir das Gebet bei Jesus sind, dann hat Jesus immer gesagt, ich will, dass die Freude in euch groß würde, nicht das schlechte Gewissen, ganz im Gegenteil. Es gab mal eine Umfrage in den USA, da macht man ja 1000 Umfragen auch bei den frommen Leuten und da hat man die Pastoren gefragt, wie sie denn beten und wie lang und so. Da gab es einen typischen Pastor, der betete 12 Minuten am Tag Fürbitte, 8 Minuten war er still und 7 Minuten hat er mit Dank und Lobpreis verbracht. Schon nicht schlecht, ne? Halbe Stunde, fast. Wenn man dann überlegt, dass die Pastoren natürlich auch dafür bezahlt werden und jeder andere natürlich, wie wir das eben schon, denke ich, es war ein sehr schönes Beispiel, das hätte ich unterschreiben können. Ich bin mittags und morgens und abends müde, dann kommt man wahrscheinlich auf andere Zahlen noch. Und das macht uns oft so viel Mühe. Da kommt dann dieses schlechte Gewissen. Das ist das Letzte, was uns hilft, denken wir. Ich muss so vieles noch machen und es gibt so viel zu tun. Wenn ich morgens aufstehe, sind schon die Gedanken da, was es all zu tun gibt. Da ist doch kaum Raum und Zeit für Stille oder Gebet oder was man immer auch sagt. Wir sollen aber genau in eine andere Richtung geführt werden. Und das ist mir eigentlich heute Morgen auch wichtig. Wir wollen auf eine Geschichte schauen, die uns diese Hauptsache des Gebetes eigentlich so vor Augen führt. Und die ist mir schon fast so, wie für mich persönlich, auch eine ganz entscheidende Geschichte, weil da nicht Gebet behandelt wird aus einer bestimmten Ruhe und Stille heraus, sondern mitten in der Krise, mitten in den Problemen, die man als Gemeinde und auch als Menschen eben erfährt. Wir wollen uns Apostelgeschichte 6 anschauen. Apostelgeschichte 6 ist das Verse 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tisch dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben, voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, um Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Und diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Und es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Ora et labora, so habe ich das mal überschrieben, beten und arbeiten. Und diese Geschichte beschreibt etwas von der Fülle dessen, was zu tun ist und die wir auch alle miteinander kennen. Sei es zu tun, was wir zu Hause zu tun haben, was wir in der Arbeit zu tun haben, was wir in der Gemeinde zu tun haben. Es gibt so viel zu tun. Und es waren Dinge, die sehr positiv liefen, denn die Gemeinde wuchs, es waren Menschen, Scharen, die zum Glauben kamen, es waren Tausende in Jerusalem, die da waren und jetzt ist der erste Moment, nachdem sie viele Konflikte mit außen hatten, mit innen, jetzt kommt die erste Kritik und sie sagen, ihr macht es falsch, ihr macht es nicht richtig, es geht in die falsche Richtung, ihr habt uns vergessen, es wurde innerhalb dieser Gemeinschaft, die so begeisternd losging, plötzlich knirschte es. Hat viel zu tun, man macht Fehler. Das ist das, was wir aus jedem Tag kennen. So leben wir miteinander. Und in diese Situation hinein kommt dann die Leitung, die Apostel und klären das auf. Und da steht in der Mitte dieser Satz, wir aber haben das Gebet und das Wort Gottes, und daran wollen wir bleiben, wo die Hauptsache Hauptsache bleibt. Und möchte so 3 Schwerpunkte nennen, warum die so entscheiden. Und das erste ist, dass sie sagen, das Zentrum ist für uns Christus. Wir beten nicht, weil wir da eine Pflicht haben, sondern weil wir Jesus begegnen wollen. Jesus ist das Zentrum von allem, nicht die Menschen. Jesus ist das Zentrum dieser Gemeinde in Sellenroth, nicht die Menschen in Sellenroth. Die sind auch wichtig, aber das Zentrum ist Christus. Das Zentrum ist Christus. Ein ganz wichtiger Gedanke, den die Apostel hier auch umsetzen. Die Gemeinde hat sich etabliert, sie haben Widerstände erlebt, sie haben all das gemacht, weil Christus ihr Herz erfüllt. Nicht, weil sie Menschen überzeugen wollten. Nicht, weil sie sagen wollen, wir machen es richtig und ihr macht es falsch. Die junge Mannschaft, das waren ja alles noch junge Kerle, die das machten, die Apostel, die lebten aus dieser tiefen Verbundenheit mit dem Auferstandenen, mit Christus. Und das Gebet war auch eins der besonderen Kennzeichen. Am Anfang heißt es in Apostel 2, sie blieben aber beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Wort und im Gebet. Wenn man die Christen sahen, wusste man, das waren Beter. Denn damit blieben sie bei Jesus. Damit kamen sie zu Jesus. Und jedem, den sie von Jesus erzählten, erzählten sie vom Beten, weil das war der Weg zu Jesus, der immer noch lebt, der auferstanden ist und bei ihnen ist. Und jetzt kommt die Kritik. Und es ist in einer Kritik immer diese Herausforderung, wem gehöre ich jetzt zu? Ich bin der Mensch, der mag das überhaupt nicht, wenn man mich kritisiert. Also kann ich ganz schlecht mit umgehen. Wahrscheinlich alle anderen besser, aber ich kann das nicht gut. Wenn mich jemand kritisiert, dann will ich ihn sofort zufriedenstellen. Entweder will ich zeigen, ich habe es nicht so gemeint oder das war doch richtig so, wie ich es gemacht habe und dann wird das auch dargestellt und laut und deutlich gesagt oder auch vielleicht leise. Aber Kritik ist schwierig. Und hier in dieser Situation und unter diesem Gedanken, das Zentrum ist Christus, merkt man, was Kritik auch mit ihnen macht. Es wurden Fehler gemacht und es werden die Dinge auch geklärt und es werden Versäumnisse aufgeräumt. Aber wir dienen ja nicht den Menschen, sondern wir dienen Christus. Und darum soll er weiter im Zentrum bleiben. Und wenn er im Zentrum ist, ist das das Beste, was Menschen von uns auch erwarten können. Die Frage, Menschen gefallen oder Gott dienen, ist für die Apostel ganz klar geklärt. Im Zentrum ist immer Christus. Ich glaube, mit eines der größten Probleme, die wir in der Gemeinde und im geistlichen Leben haben, ist, dass wir viel zu sehr auf die Menschen schauen. Wie reagieren die, wenn wir was von Jesus erzählen? Was denken die, was wir machen? Ist das alles richtig, was wir machen? Fühlen sich alle wohl bei uns? Wir fragen ja nicht, fühlt sich Jesus bei uns wohl heute Morgen? Wir fragen, fühlen wir uns wohl? Für die Jünger war das das Zentrum, sagen, Christus ist der Mittelpunkt. Aber von dem aus weiß ich auch ganz bestimmt, ist das das Beste für uns alle. Dann geht es denen, die ihn noch nicht kennen, und auch uns gut. Menschen gefallen oder Gott dienen. Das Zentrum ist Christus, nicht die Kritiker, nicht die Welt, nicht die Gemeinde, nicht die Menschen, sondern Christus. Jesus hat einmal gesagt, meine Speise, also davon, was mich satt macht, das ist, dass ich den Willen des Vaters tue. Das, was mich satt macht, ist, dass ich Zentrum Christus habe. Es gibt diesen Spruch, es gibt viel zu tun. Was sagen wir dann? Packen wir es an. Ne? Hier würden wir vielleicht sagen, es gibt viel zu tun, beten wir. Wir kennen das anders und es ist eine Überwindung, es wirklich auch anders zu leben. Luther hat diesen bekannten Satz gesagt, wenn ich bete, wenn ich viel zu tun habe, muss ich noch mehr beten. Wenn ich viel zu tun habe, muss ich noch mehr beten. Und das ist völlig blöd, oder? So zu denken. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Und dann beten wir auch ein bisschen dafür, dass es gut gelingt. Aber Luther sagte, nee, wenn ich den Tag voll habe und die ganze Woche, muss ich eigentlich mir mehr Zeit fürs Beten nehmen als normal. Warum? Vor 2 Wochen war ich in Freiburg, da ist auch ein großes Gebetshaus und da war eine Konvent, hieß das so, für Mitarbeiter in diesem Bereich arbeiten. Und da erzählte der Rainer Harter auch über diesen Spruch vom Luther, der ihn einmal sehr bewegt hat, schreibt er auch in einem seiner Bücher. Und da sagt er, als es in Zeit gab in Freiburg, so 2011, da gab es einen großen Wachstumsschub. Die Mitarbeiter wurden mehr, das Arbeitspensum wurde für ihn immer größer. Er arbeitete noch nebenbei als Ingenieur und er konnte es irgendwann auch nicht mehr schaffen. Und dann saß er da an seinem Schreibtisch und da sagte er, da hat mir Gott dieses Wort von Luther aufs Herz gelegt. Ich habe viel zu tun, darum muss ich heute mehr beten, viel beten. Das ist für unsere Vernunft ein Affront. Wir messen unser Leistungsvermögen an Maßstäben, die wir kennen. Ein Tag hat nur 24 Stunden, oder? Mehr geht ja nicht. Aber er sagte, ich bin ein Mensch, der Herausforderungen liebt, und so hat er gesagt, okay, wenn das so ist, dann will ich jetzt noch eine Stunde mehr im Gebetshaus einplanen für mich. Normalerweise sind die Mitarbeiter immer so 4 Stunden am Tag im Gebetshaus, und er sagte, ich weiß nicht, wie er damals da zugegen war, jetzt, wenn so viel zu tun ist, muss ich noch eine Stunde mehr dort sein. Und das war für ihn so ein Versuch. Stimmt das, was Luther sagt? Stimmt das? Und dann geschah etwas Erstaunliches. Innerhalb von wenigen Wochen nach dieser Entscheidung und nachdem er das gemacht hatte, tauchten eine Sekretärin auf und ein Manager, die beide sagten, sie wollten mitarbeiten im Gebetshaus in Teilzeit und vor allen Dingen in der Verwaltung sich engagieren. Und nach wurden dann haben diese beiden die Aufgaben, administrative, so Verwaltungsaufgaben übernommen und er hatte plötzlich wieder einen Blick auf seinen Schreibtisch, weil der leer wurde. Und das war für ihn so eine Erfahrung, wo er sagte, es stimmt, diese Dinge, die im Gebet passieren, die Gott wirkt, die eröffneten für ihn neue Zeiträume, die sogar größer waren als die messbare Zeit, die er dann dem Gebet gewidmet habe. Im Zentrum aber stand Christus. Nicht der Druck der Arbeit, nicht der Druck der Menschen, der Druck dessen, was ich noch leisten muss, sondern meine Speise ist, dass ich bei Christus bin, dass ich den Willen des Vaters tue. Das haben die Apostel von Jesus gelernt, das haben sie bei ihm abgeguckt, denn so lebte Jesus. Es gibt eine Geschichte ganz am Anfang der Evangelien, da heilt Jesus die Schwiegermutter von Petrus und dann kommen sie in Scharen aus dem Dorf und bringen alle Kranken und Jesus heilt sie. Es geht bis in die Nacht. Und früh am Morgen steht Jesus wieder auf und geht beten in die Stille. Und die Jünger sind ganz verzweifelt. Da gibt es noch so viele, die kommen und wollen etwas von ihm. Und er sagt, nee, ist nicht. Jetzt ist das erst dran. Und er geht. Er lässt Leute stehen, die seine Hilfe suchen. Weil im Zentrum für ihn der Vater stand. Und im Zentrum für uns Christus ist. Lehre uns beten. Diese Bitte war die Bitte einer der wenigen, was die Jünger an Jesus gefragt haben. Die haben nicht gefragt, wie kann man auf Wasser gehen oder wie kann man Leute heilen. Die haben gefragt, lehre uns beten. Und das ist das, was sie an Jesus so faszinierend fanden, wie er diesen Weg gegangen ist. Im Zentrum für uns auch die Frage ist Christus. Beim Beten geht es nicht um Technik, um Formen zuerst, sondern er muss im Zentrum stehen. Und eine zweite Entscheidung, Scheidungshilfe, ist dann im Mittelpunkt die Ruhe und nicht die Aktivität. Es gibt ein schönes Buch, möchte ich sehr empfehlen, von Thomas Sjödin, ein Schwede, der hat geschrieben, warum Ruhe unsere Rettung ist. Das ist für Menschen wie wir, die wir gewohnt sind, 12 Stunden am Tag zu arbeiten, ein ganz wichtiges Buch. Warum Ruhe unsere Rettung ist. Und da erzählt er von einer Geschichte am Anfang, die fand ich so symptomatisch. Er sagt, es war 7.15 Uhr, das Telefon klingelt, Samstagmorgen. Und es war ein Samstag zum Ausschlafen. Wir haben gestern gesagt, ach, das war nicht mal nach 4 Wochen, hatten wir gestern mal so einen Samstag, wo nichts los war. Wir konnten ausschlafen. Und dann klingelt um 7.15 Uhr das Telefon. Ein guter Pastor rennt natürlich sofort los, geht ans Telefon. Sie nennt ihren Namen, den Wohnort und sagt, entschuldigen Sie bitte, dass ich so früh anrufe. Es war ihr klar, es war etwas früh. Sie rief nicht aus Versehen an um 7:15 Uhr. Und unvermeidlich folgte die Frage, habe ich Sie geweckt? Aber er sagte nicht ja, was natürlich die Wahrheit wäre. Er räusperte, sie sagte, nee, ist okay. Ich glaube, er sagte, es gelang mir irgendwie klarzumachen, dass ich schon seit 8 Stunden wach wäre und das Brot selbst gebacken hätte und den Hund schon rausgeführt hätte durch die Felder. Und die Frau wollte dann wissen, zu welchem Thema er denn sprechen würde. Er war eingeladen zu ihnen in die Gemeinde in 6 Monaten. Es drängte noch nicht, aber sie rief an. Und dann hat sie gefragt, ob sie nicht nochmal anrufen könnte und so. Es wäre jetzt ein bisschen, wüsste es noch nicht so genau. Und er ging wieder ins Bett und legte sich hin. Er war hellwach und er fragte sich, warum lüge ich Leute an, wenn sie mich fragen, dass ich morgens um 7.15 Uhr, ob sie mich geweckt hätten. Wir machen das. Unverfroren. Die Geschichte hat mich an viele Situationen erinnert, die ich genauso erlebt habe. Ruhe ist keine Belohnung, sagt er. Ruhe ist keine Belohnung. Ruhe ist eine Pflicht. Es ist etwas verrutscht bei uns. Wenn man überlegt, theologisch gesehen hat alles, was wir als Menschen erleben, mit der Ruhe angefangen. Der erste Tag, auf den der Mensch schaut, war der Sabbat. Nach 6 Tagen wurden wir geschaffen und dann kam der 7. und das war ein Ruhetag. Mit der Ruhe fing alles an. Und der Ruhetag ist für uns gemacht, nicht für Gott. Gott musste sich nicht ausruhen, sondern er hat gesagt, Der Mensch ist für den Sabbat gemacht. Umgekehrt. Der Sabbat ist für den Mensch gemacht. Na, ihr habt es nicht gemerkt. Aber wir sind heute eher eben so stark von dem Gedanken der Aktivität und der Arbeit bestimmt, dass wir eigentlich nur noch ruhen, wenn wir zusammenbrechen und sagen, jetzt ist es erlaubt. Jetzt darf uns auch keiner mehr in Frage stellen. Ruhe ist keine Belohnung, sondern eine Pflicht. Und das ist nicht nur ein äußerer Druck, sondern ich denke, das ist etwas, was uns auch mit dem zu tun hat, dass diese Ruhe, dieses Nichts mehr tun, auch damit zu tun hat, dass wir Dinge loslassen müssen. Sie sagen, jetzt lasse ich das sein. Ich gebe es ab. Heute an diesem Sonntag wird nicht gehabt, obwohl es noch 10 Dinge gäbe, die ich tun könnte. Und wenn ich sage, ich tue es nicht, dann gebe ich auch zu, du wirst dich schon drum kümmern, Herr. Du wirst das schon machen. Und wenn nicht heute, dann morgen. Ruhen heißt loslassen. Und wenn wir loslassen lernen, dann werden wir freier. Ruhen bedeutet auch, dass ich mich umgestalten lassen will. Dass ich mal innehalte und sage, was läuft. Rekreation, so heißt es, Recreation heißt es im Englischen. Eine Rekreation, eine Erneuerung. In der Ruhe geschieht etwas Neues. Als ich damals diese Auszeit genommen hatte, war für mich auch eine Zeit, wo ich sage, jetzt kann ich nicht mehr. Und in dieser Zeit wurde mir dieses Bild vom Adler oder dieses Wort vom Adler, dass du jung wirst wie ein Adler, ganz wichtig. Das ist auch in den Psalmen, da schreibt der David drüber. Und ein Adler hat in der Mitte seines Lebens eine Zeit, in der er alle seine Federn verliert und dann zieht er sich zurück. Und dann sitzt er ganz einfach eine Zeit lang nur auf einem Berg, stellt sich in die Sonne und wartet, bis neue Federn wachsen. Dass du jung wirst wie ein Adler, das ist das Bild davon. Und in dieser Zeit macht er nichts und er ist angreifbar und hält nur seinen Pelz in die Sonne. Das ist etwas, was wir immer wieder brauchen. Deswegen gibt es diesen Sonntag, der Tag der Rettung. Ruhe bedeutet sich umgestalten lassen und alles, das braucht auch eine Grenze, das müssen wir auch festlegen. Deswegen hat Gott diesen Tag uns geschenkt. Ein andermal macht Jesus das deutlich, als Maria und Martha zusammen sind. Die kennt diese Geschichte allzeit bereits zu zitieren. Und wenn wir Maria und Martha sehen, das ist diese Martha, die alles tut, damit Jesus einen wunderbaren Nachmittag hat bei ihnen und er gibt das Beste, was es zu essen gibt. Wenn man in Oberhessen ist, dann wird der beste Kuchen aufgebacken. Das ist natürlich klar. Da kann man nichts machen. Das muss man machen. Und Maria setzt sich einfach hin und macht nichts und hört zu. Und Jesus sagt auch noch, sie hat das bessere Teil erwählt. Ruhe aus der Gemeinschaft, Ruhe aus der Wahrheit, Ruhe aus dem Frieden, den Gott uns schenkt. Dazu ruft Jesus aus und das ist auch das, was er ihnen lebt, was er ihnen vorlebt. Dass er eben nicht auf jede Not reagiert, sondern immer wieder sich zurückzieht und immer wieder auch deutlich macht, diese Zeit, das ist nicht nur eine Pflicht, sondern das ist Teil unseres Menschseins mit den Grenzen, mit dem, was wir auch haben. Und das macht deutlich eben letztlich zutiefst, worauf setze ich mein Vertrauen? Jemand, der lernt, dass der Mittelpunkt nicht die Arbeit ist, der lernt zu vertrauen. Das geht gar nicht anders. Jemand, der immer nur etwas tun muss, der sagt deutlich, es hängt alles von mir ab. Es hängt alles von mir ab. Wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich mich nicht darum kümmere, dann bricht die Welt zusammen. Tut sie nicht, aber man denkt es. Wer den Mittelpunkt der Ruhe hat, sagt, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich hebe meine Augen auf zum Herrn und werde vor ihm ruhig. Worauf setze ich mein Vertrauen? Und wenn wir diesen Mittelpunkt gewinnen, dann heißt es nicht, dass wir faul sind. Man sieht bei der Schöpfung ja auch 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe. Das ist ein Verhältnis, das ist klar. Und das Problem ist nicht für uns, dass wir zu wenig machen. Gar keine Frage. Niemand von euch, würde ich sagen. Niemand. Selbst Teenager nicht. Wo man manchmal denkt, oh, die hängen nur rum. Die können das gut. Von denen muss man lernen. Mittelpunkt Ruhe und das Zentrum Christus. Und dann ein drittes, was mir wichtig wird, was die Jünger bei Jesus gelernt haben, die Apostel auch so entscheidend ist, dass die Priorität für sie darum Gebet und das Wort wird. Dass sie nicht sagen, so jetzt an die Arbeit, jetzt müssen wir die Dinge klären, sondern dass sie bewusst sagen, wir sind nicht dazu gerufen, denen helfen zu müssen, dieses Problem zu lösen, sondern wir sind berufen zu leiten und deutlich Prioritäten auch zu setzen. Es gibt viel zu tun, wir bleiben beim Gebet, sagen sie. Da gibt es viele Barrieren, die uns diese Priorität immer wieder nehmen. Die erste Barriere ist, es ist langweilig. Beten ist langweilig, oder? Ich glaube, wenn man mir vor ein paar Jahren erzählt hat, ich würde 4 Stunden am Tag im Gebetshaus sitzen, dann gesagt, oh nee, das halte ich nicht aus. Und als ich begonnen habe, habe ich auch bewusst gesagt, oh, ich will das erstmal testen, ich weiß nicht, ob das klingt. Und das kam eben aus der Erfahrung, dass Beten oft so langweilig ist. Wir hatten in der Friedberger Gemeinde einen Gemeindegebetsabend. Und das Hauptproblem an diesem Gebetsabend war, dass so wenig kamen. Und dass man immer wieder gesagt hat, das ist doch nicht möglich, das müssen doch mehr sein. Aber das Problem war, die meisten fanden das langweilig, ermüdend. Es wurden 3/4 Stunde über die Probleme gesprochen, dann wurde 10 Minuten gebetet und man ging eher frustriert nach Hause, als dass man mit Freude nach Hause ging, weil man wusste, wir waren beim Herrn. Und das merke ich ganz oft, dass unsere Vorstellungen auch vom Beten von diesen Erfahrungen her so erfüllt sind, dass man da sehr, sehr viel Last mit sich rumträgt, auch sehr viel Langeweile. Wir sind auf der so begrenzt. Wir haben bestimmte Vorstellungen, wie das funktioniert. Man denkt beim Beten an Fürbitte. Und es gibt so schöne, Johannes Hartl erzählte das immer so in Vorträgen, wenn er von seinem Beginn erzählt, wenn er dann hatten sie eine Jugendarbeit, so eine, so ein Gebetsnacht. Und jede Gruppe war einmal dran, 1 Stunde zu beten. Er hat gesagt, okay, wir machen das auch. Er hat gesagt, so was bete ich denn jetzt? Okay, hat dann gehört, man bittet, man dankt und man lobt und so. Und dann hat er angefangen zu danken. Hat gesagt, ich danke dir für das und ich danke dir für das. Und dann hat er auf die Uhr geguckt, da waren 2 Minuten rum. Oh Mann, jetzt noch 58 Minuten, wofür bete ich denn jetzt alles? Und hat er für alles Mögliche gedankt und gebittet. Und dann waren 10 Minuten rum, es war immer noch nicht da. Das ist langweilig, weil letztlich dieses Beten immer nicht, weil es nicht um die Person dreht, sondern immer um diese Technik, um die Form, um das Äußere, um das, was wir tun. Wir verlieren das Zentrum aus den Augen. Wir müssen lernen, dass Beten immer so etwas ist wie ein Gespräch. Wir Männer haben es da nicht einfach, weil wir sind immer mit Gespräch schwer dran. Also ich bin einer, der, ich predige zwar gerne, aber sonst bin ich eher ruhig. Und dann gibt es oft mal so diese Frage, auch den Vorwurf berechtigterweise, warum sagst du mir nichts mehr? Warum redest du nicht? Wenn man so den Eindruck hat, wir Männer müssen das vielmehr so selber auch zurechtfinden. Und dann ist es immer auch eine Befreiung, mal wirklich zu reden und zu sagen, was passiert ist und was war. Manchmal hat man den Eindruck, es ist nicht der richtige Moment oder es passt jetzt nicht und der andere hat auch selbst viel zu tun und er muss ja auch durch die ganzen Dinge durch und man hält den Mund. Und so machen wir es auch mit Jesus. Genau so reden wir mit ihm. Wir machen ja, wir können das selber, wir kriegen das schon hin, wir halten das aus, wir leiden durch und wir verpassen die Gemeinschaft, wir verpassen die Beziehung. Und in dieser Weise müssen wir immer wieder lernen, es geht um diese Begegnung mit Jesus. Und das wussten die Jünger und haben gesagt, die Entscheidung für uns ist ganz entscheidend. Wir bleiben beim Gebet und beim Wort. Ohne eine Entscheidung dafür wirst du immer mit einem schlechten Gewissen durchs Leben laufen, wenn es ans Beten geht. Immer. Wir müssen bewusst, auch wie die Apostel sagen, ich will beten. Als ich 2015 oder war schon früher so in dieser Zeit da innerlich eine sehr starke Krise gespürt habe und ich oft da Tage hatte am Schreibtisch, wo ich gar nicht wusste, was mache ich eigentlich hier, das ist alles so leer. Und meine Rettung war damals so eine Entscheidung und die war gar nicht so spektakulär. Ich habe nur gesagt, ich mache das, was ich aus vielen stillen Wochenenden kannte. In Gnadenthal war ich oft so stillen Wochenenden und da war Gnadenthal, diese Bruderschaft, die hat auch so eine Einteilung von Gebetszeiten im Tag und gesagt, ich muss meinen Tag anders einteilen. Habe dann begonnen, mittags um 12, nachmittags um 3 und abends um 6 eine kurze Gebetspause einzurichten. Da bin ich von meinem Schreibtisch raus in den Saal, das war ja auch im Gemeindehaus, habe mich in die erste Reihe gesetzt, war 5 Minuten still oder habe mich ans Klavier gesetzt, habe ein, zwei Lieder gespielt. Und das hat mich gerettet. Denn das hat einen Rhythmus des Gebets ins Leben gerufen, der mich ganz neu auch belebt hat für Jesus und für mein Leben selber. Es ist eine Entscheidung. Das hat nicht jeden Tag so genau gepasst. Aber diese Entscheidung, einprogrammiert in das Handy und jeweils um 12 und um 3 und um 6 klingelte es. Und jeder wusste in der Familie schon, ah, das ist wieder Zeit, es ist 6 Uhr. Es war nicht lange, es waren manchmal kurze Momente, aber entscheidende Momente. Und das Entscheidende war auch, das nicht nur 1 oder 2 Tage zu machen, sondern wirklich durchzuziehen, jeden Tag so zu gestalten. Und dann merkt man, wie Begegnung mit Jesus geschieht und wie das auch den Alltag wieder ganz neu belebt. Gebet ersetzt keine Tat. Aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Das hat Hans von Kähler mal gesagt. Gebet ersetzt keine Tat. Wir haben viel zu tun, wir müssen manches machen, das ist gar keine Frage. Aber das Beten ersetzt, ist durch nichts zu ersetzen. Und das ist das, was vielleicht die Mönche mit diesem Spruch Ora et Labora, der kommt von Benedikt, aus benediktinischen Klöstern, das ist da nicht die Regel, aber das ist so ein Grundsatz, den sie dort gelernt haben, weil sie gemerkt haben, es gibt eine Spannung zwischen Gebet und Arbeit. Es ist kein Entweder-Oder, sondern dass man weiß, was mein Zentrum ist, was mein Mittelpunkt ist und dass daraus die Priorität erwächst. Dass ich weiß, was mein Zentrum ist, dass ich weiß, was der Mittelpunkt ist und die ist nicht die Arbeit. Und dann entdecke ich plötzlich, wie das aus dieser Spannung heraus eine Kraftquelle wird, die mich ganz neu belebt. Es nimmt dir keiner ab. Und es wäre falsch, jetzt zu sagen, du musst das und das machen. Sondern das ist Dinge, die auch aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus wachsen. Aber eine Entscheidung dazu, die muss man treffen. Es wird sonst ein anderer für dich tun. Dein Chef oder deine Kinder oder deine Mutter oder dein Vater, alle haben was von dir und wollen was von dir und die werden Entscheidungen treffen, sagen, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Wenn wir sagen, Zentrum ist Christus und der Mittelpunkt ist nicht meine Arbeit, dann wird eine Priorität wachsen, die uns in die Gemeinschaft mit Jesus beständig auch hineinführen kann. Amen.